Weißt du, was ich gerade kaue?
Was kaust du da, Bernie Meier?
Ich kaue ein Hanf-Kaugummi. Der nennt sich, lies bitte vor.
Tough Enough.
Der ist nicht mit THC, sondern der ist mit CBD. Also dieser andere Stoff.
Und was hat das für eine Wirkung?
Ich bilde mir ein, es entspannt mich. Und ich möchte dich bitten, Rüdiger, heute auch für die Gewährleistung einer entspannten Sendung auch einzunehmen.
Ich lege los. Oh, ich entspanne mich jetzt schon.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Alles nur für Massengeschmack.
Dumm. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Popkultur Podcast. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball, Midlife. In Berlin-Mitte und wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber kaut er. Er hat gesehen, dass es hier Hanf-Kaugummi gibt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest Act, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie, vielen Dank.
Ja, gesponsert sind wir von Tough Enough, dem Hanf-Kaugummi. Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt doch gar nicht.
Das stimmt vor allem nicht, vor allem kriegen wir wirklich kein Geld von dem Quatsch hier.
Geschweige denn Kaugummis.
Nee, muss man selber kaufen. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederrhein, Laberweinting, der Honiglieferant unter den Honiglieferanten. Und alles Liebe, herzliche Glückwünsche zum 60. Lieber Onkel Wolfgang, gestern war es soweit.
Oh, lieber Onkel Wolfgang, also auch von mir alles Gute.
Ja, also man kann sagen, unser Sponsor ist 60.
Mögest du weiter fröhlich herumsummen?
Ja, mal summen tut er nicht eher, das tun ja seine gefiederten Freunde, hätte ich fast gesagt.
Der hat Fellbienen. Wusstest du das? Es gibt Fellhühner. Wir wollen das auch dieses Jahr machen. Letztes Jahr waren wir am Silvester mit der Familie am Silvestertag auf der Pfaueninsel hier in Berlin in der Havel und da gibt es unter anderem natürlich Pfauen, aber auch, sage ich mal, andere gefiederte Freunde.
Ja.
Und aber auch befällte Freunde. Fellhühner. Extrem sympathische Tiere, Bernie.
Totally.
Ja.
Ich war da auch öfters schon.
Ah, schön.
Ja, sehr schöner Ort übrigens auch.
Ja, wirklich.
Hm. Dafür, dass der Brennerpass so ein schöner Ort sei, ist, dafür danken wir auch euch. Es gab wieder Spender, Unterstützer und Brennerpass-Supporter. Und an alle, also ich habe mich natürlich persönlich schon bedankt. Wir haben uns persönlich bedankt, aber jetzt auch nochmal an dieser Stelle.
Ja.
We see you, we hear you, we feel you.
Ja, vielen Dank an die vielen Spender.
Ja, genau. Ich bin auf einer Social-Media-Diät.
Aha.
Ja.
Deshalb höre ich nichts mehr von dir.
Ja, weißt du, wie ich das mache?
Nein, sag mal.
Lifehack.
Lifehack, ja, sag.
Es geht so einfach. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe also einen Job, der mit Facebook zu tun hatte, gekündigt.
Mhm.
Das fiel mir schon leicht. Aber der eigentliche Trick ist tatsächlich, aus meiner Browserleiste oben, wo ich die Symbole habe, die Shortcuts zu den Links, weißt du, wo man nur draufklickt und dann kommt schon Spiegel Online oder so, sagt man nicht mehr Spiegel Online, glaube ich, habe ich einfach rausgenommen. Twitter und Facebook rausgenommen.
Ja, und siehe da?
Instinktiv klicke ich jetzt nur noch auf Wrestling News.
Ja, du, das ist wie die Süßigkeit, die man nicht im Haus hat.
Ja, das ist es. Ja. Natürlich könnte man die sich kaufen bei Rewe. Was ist Rewe eigentlich? Warum sage ich Rewe?
Weiß ich nicht.
Bei Lidl natürlich.
Ja.
Und aber es ist ja einfach nochmal ein Schritt mehr. Und da der Mensch einfach eine unglaublich faule Sau ist, reicht es oft schon, das Browser-Icon da rauszunehmen. Und schon.
Ich habe über Facebook gelesen, also genau das. So, ich habe auch draufgeklickt, ohne dass ich draufklicken wollte. Aber dann habe ich gelesen, sich nicht ablenken lassen, ist die Superkraft des, welchem Jahrhundert sind wir? 21. Jahrhundert.
Absolut.
Ja.
Absolut. Absolut. Ich wollte noch was sagen. Kennst du Miss Moneypenny?
Ja, klar. Die, ja.
Die Sekretärin von James Bond?
Die Sekretärin von James Bond, die immer bewundernd guckt, wenn er seinen Hut mit einem Wurf auf den Kleiderständer wirft.
Aber ich meine die Finanzberaterin, Social Media Finanz.
Ach, natürlich, ja. Ja, ich habe mal ein bisschen was von der gelesen.
Ja, die habe ich getroffen letzte Woche.
Ach was?
Ich habe bei einem anderen Podcast mich um die Technik gekümmert, so einsprungsmäßig. Also nicht eisprungsmäßig, sondern ich bin eingesprungen.
Lustig.
Ja, geht so. Und habe einem Interview gelauscht eigentlich nur.
Okay.
Und was war sehr erhellend für mich, ne? Ich habe festgestellt, wie unglaublich avers ich gegenüber Geld bin. Dass ich quasi sowas von überhaupt nichts damit zu tun haben will, dass ich mich quasi, also zumindest laut, ich habe Glaubenssätze, habe ich da festgestellt, die ich loswerden müsste, um wirklich reich zu werden oder überhaupt Geld zu verdienen. So Glaubenssätze wie, Reiche sind eh alle doof oder Geld ist doof oder was soll es überhaupt alles und ich habe keinen Bock auf, also auf jeden Fall, ich stecke voller Glaubenssätze, die mich daran hindern, reich zu werden.
Oh, interessant.
Ja.
Das ist, ich habe vor Jahren mal so Bodo Schäfer und sowas gelesen, ich glaube, das ist etwas, womit viele Finanzcoaches so anfangen, ganz einfach, weil es auch stimmt, so, du wirst nie Geld haben, wenn du glaubst, dass Geld eigentlich den Charakter verdirbt.
Ja. Ja, oder wenn du nie glauben wirst, dass du Geld haben wirst.
Zum Beispiel.
Das ist, glaube ich, der grundlegendste Glaubenssatz.
Ja.
Ja gut, wollte ich nur sagen. War sehr erhellend. Also ich versuche meine Einstellung gegenüber Geld, jetzt wird es ein Balanceakt so zu ändern, dass ich Geld gegenüber nicht mehr so avers bin und auch feststellen, also sehen kann, dass Geld auch was Gutes für mich oder für andere bedeutet. Und Kapitalismus aber trotzdem noch Kacke finden. Das wird eine Gratwanderung werden.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, sich dem Thema mal anzunähern. Also, ja, um zu gucken, also ganz einfach, es ist wie mit allen anderen Dingen im Leben. Wenn man nicht mal kurz ein bisschen Energie reinsteckt und sich eigene Gedanken drüber macht und vor allem mal guckt, was denke ich darüber, ohne dass ich bisher drüber nachgedacht habe, Thema Glaubenssatz, dann macht man Dinge, die man gar nicht machen will.
Ja, danke an Miss Moneypenny an dieser Stelle.
In welchem Zusammenhang hast du sie getroffen?
Jemand hat ein Interview geführt für einen Podcast und ich habe Technik gemacht.
Ah, okay, cool.
Ja. Und ich habe sie persönlich quasi getroffen, aber nur, weil ich anwesend war im Raum.
Okay.
Ja.
Also wenn sie dich treffen würde, würdest du sagen, ach, der Techniker-Guy.
Ist auch mal schön, oder?
Der Techniker-Guy mit den komischen Glaubenssätzen.
Ja, genau. Gut. Ja, die habe ich jetzt nicht, ich habe mich da nicht zum Thema
gemacht. Du hast
dich
nicht geäußert,
Nein, mich nicht geäußert, nee.
Okay, interessant.
Okay, wie dumm.
Wie dumm?
Die Deutsche Bahn, ne?
Ja.
Wollte noch buchen bei denen gestern.
Ja.
Hab mir da schon gedacht, wie dumm, weil die Preise für meinen Zug, den ich will, ins Unermessliche gestiegen sind.
Ja.
Wobei, das ist eher mein, wie dumm, weil ich jetzt eher buchen können.
Mhm.
Wie unverschämt vielleicht eher. Und jetzt die Deutsche Bahn. Jetzt möchte ich gar nicht mehr mit ihr fahren eigentlich.
Okay.
Seit gestern. Was ist passiert?
Wir reden darüber, dass
you tell him.
Greta Thunberg war auf dem Weg durch Deutschland, muss man sagen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht.
Ja. Ich glaube, durch Deutschland reicht ja auch, finde ich.
Genau. Und sie
kam aus Madrid.
Und sie hat ein Foto von sich gepostet, wie wir alle schon mal gesessen haben, in dem ICE auf dem Boden gesessen hat. Wo ich übrigens mal kurz überlegt habe, war das alles ihr Gepäck? Das war sehr viel Gepäck. Genau. Und dann hat die Deutsche Bahn
sehr, sehr reagiert, indem sie gesagt hat, Mensch, tut uns leid, wir arbeiten weiter hier an Sitzplätzen und Reservierungen und was weiß ich, unserer Infrastruktur.
Ja.
Das war der erste Tweet.
Ja.
Und dann fiel ihnen ein.
Sag du mal, ich hab's.
Dann haben sie irgendwie gemerkt, Greta hat ja eine Reservierung in der ersten Klasse, warum schreibt sie nicht drüber, wie toll man da bedient wird, wie schön es in der ersten Klasse ist.
Genau. Aber das Foto ist entstanden auf einer Teilstrecke, ne? Auf dem anderen Stück.
Ja, die musste halt umsteigen, haben es nicht gecheckt, dass sie nicht da sitzen konnte, wo sie hätte sitzen sollen.
Tja.
Also, wir haben ein Kaugummi-Problem entwickeln wir gerade hier. Pass auf, ich habe einen Trick für dich.
Ja.
Einfach hier also den Gaumen hier oben klemmen.
Das ist schon weg.
Ja, ist geschluckt.
Nein, es ist da, wo du hin sagst.
Ja, genau, weil da wirkt es nämlich auch, kenn das vom Koksen her, das wirkt dann, das war ein Scherz. Nee, aber das wirkt dann auch, und man kaut nicht so.
Gut, es brennt auch ein bisschen.
Ja, soll auch.
Okay.
Ja, genau, aber auf jeden Fall.
Dann haben sie Greta die Welt erklärt.
Ja, sie sind dann erstens mal sind sie in den Häme-Bereich abgerutscht, den wir hier schon lange anprangern. Und zum anderen haben sie damit ja quasi insinuiert, suggeriert, dass Greta sich nur inszeniert. Mhm. Und das ist natürlich, also das war wahrscheinlich irgendein vorwitziger Twitter-Praktikant, keine Ahnung oder so, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind schon nähere Umstände bekannt und ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist ja impertinent, ne? Das ist ja wirklich dumm. Dumm, frech und blöd und überhaupt und einfach. Also, weißt du, man, wie viel Scheiß hat man, man hat ja alles andere als eine weiße Weste, wenn man die Deutsche Bahn ist, ne? Oder überhaupt ein großes Unternehmen. Alles Mögliche hat man schon. Und da, ich rede da nicht von Verspätungen oder sonst irgendwie oder vielleicht rassistischen Schaffnern, Schaffnerinnen, wer weiß, sondern alles Mögliche macht man ja, man hat da, glaube ich, Dreck am Stecken als großes Unternehmen, ne? Also, aber die erstbeste Gelegenheit zu nehmen, sich an einer meines Erachtens unschuldigen 16-Jährigen, die für die Rettung der Welt kämpft, pseudohumoristisch abzuarbeiten, ist auf so vielen eben schäbig und scheinheilig.
Ja, ist immer eine komische Haltung.
Dass mir gar nichts einfällt eigentlich.
Also ob, genau.
Als großes Unternehmen hält man die Klappe und guckt einfach, außer man wird wirklich fies angegriffen, spielt man den braven Dienstleister. Und wenn man mal witzig sein will, dann niemals auf Kosten seiner Kunden.
Es ist ja so, wie es immer ist. Die fühlen sich halt schnell angegriffen. Die sehen das Foto, oh Gott, Greta auf dem Boden zwischen Koffern, oh Gott, das sehen Millionen Menschen. Ist ja auch so. Was für ein Schaden für unser Unternehmen. Und dann ist diese Haltung, ja, es runterzuspielen, ach so.
Na, dann ist die Haltung, das wäre runterspielen, wäre schön.
Ja.
Die Haltung ist ja, ich kann noch einen Witz über Greta machen, weil von Dieter Nuhr bis Donald Trump machen ja alle Witze über Greta Thunberg.
Ja.
Ja. Das ist nämlich das Schlimme. Ja, okay, gut. Auch wie dumm ist, eigentlich könnte man sagen, die Parlamentswahl, ne? Mhm. Von König Boris, und ich meine nicht den von Fettes Brot.
Ja.
Von Boris Johnson, wäre wie dumm, aber eigentlich sind eher wir wie dumm, weil wir nämlich schon wieder geglaubt haben.
Ja, wir haben schon wieder geglaubt, absolut.
Die Engländer, Brexit, das ist doch vom Tisch, und wer will denn so Deppen wie Boris Johnson wählen?
Ja. Und auch, dass wir wieder, oder mir zu, also, dass man so auf seine eigene Twitter, also Filterblase reinfällt, so nach dem Motto, alle, die ich kenne, genau. Und, naja, und was mich auch noch so gefreut hat, dass man so das Gefühl hatte jetzt über den Sommer, dass so die Institutionen funktionieren, das britische Unterhaus, die Gerichte, dass man sagt, nee, das ist nicht richtig, was er da macht, das widerspricht der Verfassung, hat also das Unterhaus in Urlaub zu schicken und sonst was. So, die Demokratie, das System wehrt sich und auch die Richter, also Leute wehren sich und Menschen und so, und ja, Pustekuchen.
Ja, Blowcake, ne?
Ja. So. Get Brexit done, Bernie. Get Brexit done.
Ja.
Einfache Botschaft. Get it done.
Findest du oder übersetzt du?
Nee, das ist der Wahlkampfslogan von Boris Johnson gewesen. Get Brexit done.
Also.
Der offensichtlich sehr gezogen hat.
Ja, aber mittlerweile reicht's mir auch fast.
Das ist ja das Schlimme. Das ist ja dieses Aushöhlende. Das ist ja dieser Tropfen auf den heißen Stein. Heißen Stein ist Quatsch. Aber dieses Aushöhlen, dass man irgendwann denkt, ja, ach Gott, dann lass doch diesen Kindern ihren Willen. So, das ist furchtbar, ne?
Ja gut, aber historisch muss man sagen, und das, glaube ich, stellt niemand in Frage, hat sich England ob man noch lachen drüber wird, weiß ich nicht. Vielleicht nicht in näherer Zukunft, vielleicht in 100 Jahren, aber auf jeden Fall, das ist eine Periode, wo sich England in der historischen Gesamtwahrnehmung sehr, sehr geschadet hat in den Jahren.
Ja. Und was man wirklich, glaube ich, ich habe ein Buch gelesen von einem Deutschen, der in England sehr erfolgreich ist als Komiker, der hat ein Buch geschrieben, Zum Lachen auf die Insel, Christian Schulte-Loh, wirklich ein sehr nettes Buch. Und der sagte, was man wirklich, wirklich nicht unterschätzen darf, ist, uns kommt das immer so vor, weil man auch natürlich mittlerweile so wahnsinnig schnell da ist und weil man dann doch wahrscheinlich meistens in London ist. So wie sehr für uns kommt das, es wirkt England sehr als Teil Europas, und wie sehr die Engländer sich dann doch als, ja, natürlich als Insel sehen und auch stolz drauf sind und vom Kontinent reden und sich wirklich nicht so dazugehörig fühlen und auch nicht dazugehörig sein wollen.
Hm. Ja, aber du, da sagst du was Wahres, weil wenn man in England ist, ist man meistens in London.
Ja.
Und da denkt man so, wow, das ist ja die europäische Hauptstadt.
Ja, genau.
Naja. Mal gucken, was bei den, wenn Trump jetzt nicht impeached wird, da werden wir uns vielleicht auch noch wundern, was dann bei den US-Wahlen rauskommt, bei der nächsten, in unserem schönen Bubble-Glauben. Mhm. Übrigens fand ich lustig, als du bei deiner Kadeko-Vorstellung gesagt hast, du bist so mit deiner Rolle als Trump verwachsen in dem Kabarettstück, dass du dich selber beim durch das Impeachment schon ein bisschen bedroht fühlst. Ja,
ich beobachte das mit Argwohn. Die Politiker nämlich genau das Stockholm-Syndrom.
Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer Popkultur. Zu unserem Popkultur-Segment.
Du, jetzt ganz kurz noch
zu meinem Kadeko.
Weißt du, ach, das habe ich dir schon eben erzählt. Aber ich erzähl's mal, im Publikum saß Eden Hasanovic, der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller aus Skylines, worüber wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Da war ich mal kurz ein bisschen starstruck. Ja. Ich habe übrigens ein paar Fehler gemacht. Es war auch zu hell im Raum. Ich konnte bis in die 5., 6., 7., 8. Reihe Gesichter sehen. Und meine die erste Reihe waren Freunde und Bekannte, sag ich mal. Du saßt in der ersten Reihe, meine Frau saß auf der anderen Seite in der ersten Reihe. Das ist schon mal als Komiker manchmal auch nicht leicht. Und dann noch hinten Bekannte und Freunde, hinten noch mein Chefin, habe ich auch gesehen. Also ich habe mich so auf den Präsentierteller gestellt. Ich habe es mir nicht leicht gemacht an dem Abend, habe ich festgestellt im Nachhinein. Auch die Comedians haben gesagt, es war ein bisschen hell. Gerade wenn sie ihre bösen, dreckigen Witze machen, sprechen sie die manchmal lieber ins Dunkle hinein.
Klar, und du hast auch noch eine anwesende Betriebspsychologin, ist auch anwesend. Ne?
Stimmt, war auch anwesend.
Du wirst evaluiert quasi. Ja. Ne? Von Frau.
Ja.
Psychologin, Podcast-Partner.
Ja. Und Starstruck von Filmstars.
Und Filmstars, ne?
Ja, und, sag ich mal, finster dreinblickenden älteren Schweizer Ehepaaren. War ich eigentlich zu denen zu böse am Anfang?
Nein, zu denen warst du ganz nett, aber ich glaube, dem haben Aspekte der Comedy nicht gefallen.
Das glaube ich auch. Wobei, man täuscht ja manchmal. Manchmal sitzen Leute wirklich da mit einem Deadpan-Gesicht, dachte, Gott, was ist da los? Und plötzlich fällt ein Witz, ich glaube, es war sogar von der Doro Fesel, und plötzlich lacht er so auf und tuschelt kurz mit seiner Frau und dann guckt er wieder finster. Aber da war irgendetwas, was ihm offensichtlich gefallen hat. Oder zumindest, oder ich weiß nicht, was er dazu ihr gesagt hat. Würde mich manchmal interessieren. Was ich damit sagen will, man darf Publikum nie abschreiben, Bernie.
Absolut, unbedingt.
Das habe ich wirklich gelernt auf der Bühne.
Ja, absolut.
Und ein bisschen auch das berühmte Macbeth-Zitat. Du siehst einem Gesicht nicht an, was im Kopf vorgeht.
Ja, das ist dann einer deiner Standardwitze ist ja auch, dass keine Einstellung für eine Comedy-Veranstaltung ist, in sich hineinschmunzeln, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, genau, weil da hat niemand was von.
Da hat niemand was von.
Nee. Okay, gut, dann kommen wir jetzt, also wie weit bist du jetzt bei Watchmen?
Folge 6.
Folge 6, hast du gesehen?
Ja, ich habe Folge 6, 5, ich habe die Looking Glass-Folge gesehen und die Folge 6.
Ja, kurz zu Looking Glass, ne? Also wir wollen ja nicht zu viel spoilen hier, aber Looking Glass ist quasi eigentlich ein Nebencharakter. Bisschen der neue Rorschach, kann man sagen, so ein bisschen, ne? So ein
ja,
bisschen,
so ein, stimmt, habe ich auch gedacht.
Bisschen minderwerts, also ein bisschen gedemütigter Charakter historisch.
Sehr männlich, sehr linear irgendwie auch.
Ja, sehr weiß.
Ja.
Sehr, sehr, sehr
zurückgezogen.
Breiten Akzent.
Ja.
Zurückgezogen. Aber irgendwie auch ein Gerechtigkeitsfanatiker dann doch, ne?
Genau. Also er hat seine Koordinatensystem.
Ja. Jetzt mal kurz weghören. Spoiler für Episode 5. Man sieht in dieser Folge etwas, was man nie gedacht hat, jemals zu sehen. Zack Snyder hat es aus seinem Watchmen-Film nämlich weggelassen, obwohl es in der Comicvorlage stand. Nämlich die große Tentakel-Alien-Invasion, die 3 Millionen New Yorker ausgelöscht hat.
Ja.
Ist tatsächlich einfach so zu sehen.
Zu sehen, volle Kanne.
Ja, aber volle Kanne.
Und es sieht aus wie im Comic, ja.
Ja. Ist der Hammer, oder?
Ist der absolute Hammer. Ist extrem starker Einstieg auch.
Ja. Ja. Ja, und auch toller Charakter, treibt die Handlung gut voran.
Ja, sehr, sehr. Man mag den auch so gerne.
Ja.
So, und diese ganze Geschichte mit seinem Looking Glass, mit seiner Maske an sich, dieses, im Grunde genommen, dass er den Aluhut aufhat. Ja. Also dieses Verschwörungstheoretiker-Ding. Ja.
Und trotzdem sich nicht im Ansatz ausmalen konnte, was tatsächlich für eine Verschwörung vor sich geht. Es deutet sich dort ja das erste Mal an, wer hier wirklich die Verschwörungshosen anhat.
Ja, ist eine sehr feine Folge. Ich mag auch die Schauspielerin, die ihn da sozusagen reinholt.
Ja.
Ja. Folge 5 ist schon sehr gut. Mir gefiel fast noch besser die Folge
6.
6.
Ja. In der wir aufklären, und wir sind immer noch im Spoiler-Territorium, also weghören. Folge 6 ist doch die Schwarz-Weiß-Folge, oder?
Ja.
Wo wir feststellen, dass der legendäre Minuteman, also das ist die Vorläufergruppe der Watchmen, Hooded Justice, quasi das weißeste aller weißen Superhelden-Gimmicks, ein Ku-Klux-Klan-ähnliches Lynch-Gimmick, das eigentlich sich ein schwarzer Mensch drunter verbirgt. Ja. Und es wird historisch aufgearbeitet und da laufen dann auch viele Fäden zusammen, wo man ja vorher Angst hatte, wie schließt sich dieser Kreis von dem Tulsa Massacre, überhaupt dieses Rassismusproblem, was hat das eigentlich alles mit Watchmen zu tun? Der Kreis schließt sich da schon mal. Und
das Ganze erleben wir sozusagen als Fahrt in das Gehirn von Sister Knight,
ja,
die eine Droge namens Nostalgia geschluckt hat.
Genau, Angela Aber nimmt eine Droge namens Nostalgia und versetzt sich damit in die Erinnerung ihres Großvaters.
Und das finde ich das absolut Brillante daran, dass so, dass in dieser Folge, kommt übrigens auch in der Looking Glass Folge vor, er hat doch in einer Selbsthilfegruppe, da geht es in dem Fall um das gemeinsame Erleben damals dieses Tentakelangriffs, aber dass sich traumatisierende Momente sozusagen in deine DNA hineinbrennen können. Und dass wir durch diese Reise der Sister Knight zurück, durch diese Nostalgia-Droge sehen, wie Rassismus von Generation zu Generation weitergetragen wird und welche Narben und welche Wunden das reißt. Das finde ich, unfassbar eindrucksvoll an dieser Folge.
Ja, das Trauma, das durch Rassismus ausgelöst wird.
Ja, finde es eine brillante Folge. Brillant.
Ja, die ist auch, glaube ich, die bisher am meisten gelobte.
Ja, ah ja.
Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, because if you thought that was ape shit.
Okay, gut.
Es wird.
Gut, ich freue mich auf Folge 7.
For better or worse, muss man beurteilen.
Wenn Sky mitmacht, kann ich die spätestens.
Gestern Nacht war Staffelfinale, das werde ich mir später geben, heute Abend.
Zu Gemüte führen.
Ja, genau. Apropos Don Johnson, der kommt ja vorhin in der Folge und es wird jetzt geklärt, wie er stirbt, ne?
Ja.
Miami Vice ist auf Amazon Prime. Ja, im Original. Boom, boom, boom. Im Original. Boom, boom, boom. Was? Okay, das war die Hip-Hop-Version von dem Miami Vice Theme. Weil ich würde es, also das ist eigentlich nicht so boom, 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 sondern es ist eher
okay.
Ja, das ist ein bisschen schneller, es treibender.
Du hast doch deinen Freund, wie heißt der denn nochmal hier? Der Rapper, der aus der Scrabble, aus der YOLO-Werbung. Der hat auch so ein Miami Vice-Ding gehabt.
Ja, das war dieses erste 30 Grad.
Wer ist denn der?
MC Fitti. Ist nicht mein Freund.
Gut, also dein
Intimus, nein.
Das ist auch ein blödes Wort, ne? Sagt man auch nicht mehr. Dein Bekannter.
Ja.
Gut.
Ja. Okay. Ja, sehr entfernt Bekannter.
Gut.
Ja, netter Kerl, keine Frage. Ich will mich nicht distanzieren von ihm.
Aber er ist nicht dein Freund. Ich
kenne ihn nicht wirklich gut.
Alles klar.
Aber, ja genau, und ich gucke das jetzt. Und es ist sehr eindrucksvoll, das jetzt nochmal zu erleben. Und was mir am meisten hängen blieb, ist, wie mir damals schon aufgefallen ist, wie wenn es pathetisch und ein bisschen platt ist.
Ja.
Also ich mag ja Miami Vice, weil es auch tatsächlich die Schicksale der Leute, die da drin vorkommen, schon auch mitbewegen. Der einen die Verbindung von Musik und diesem Neon-Miami-Dings, das ist alles sehr schön. Und alles, was ich gut fand, finde ich auch immer noch gut. Und alles, was ich aber damals schon doof fand, finde ich immer noch doof. Und es ist mir eigentlich eher interessant, wie ich das mit 14 oder so schon festgestellt habe. Zum Beispiel zum Tabs bedient so ein paar merkwürdige Stereotype, finde ich, über so, ich sag mal, afroamerikanische New Yorker Cops-Stereotype. Tabs wird auch ein bisschen so als zweite, wie er schnell so zur zweiten Geige gerät, fällt mir unangenehm auf. Aber auch die Sprüche, die er macht, sind oft ein bisschen dämlich und so, auch auf Englisch gar nicht so besonders lustig, eher so ein bisschen so cringeworthy. Und auch so ein paar Sachen, die an Don Johnson irgendwie so, so Sprüche wie, it's game time. Und also es ist schon sehr markig, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist schon sehr, teilweise ein bisschen angeberisch. Ja. Auf der anderen Seite sind die Charaktere aber von Anfang an alle sehr verletzlich und fragil. Und das muss ich immer noch bewundern an Miami Vice. Das sind schon auch immer irgendwie von Anfang an so, jetzt ist es ja heutzutage ist ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Besonderes mehr, wenn der Kommissar trinkt und 8-mal geschieden ist und sonst irgendwie. Aber es wird irgendwie für eine Serie damals, finde ich, es wird sehr elegant dargestellt, wie fragmentiert die auch sind, wie brüchig die sind. Und wie brüchig die schon reingehen in so eine Serie und auch wirklich ein Problem mit Impulskontrolle haben und mit sozialen Bindungen. Das finde ich eigentlich sehr gut dargestellt, weil das spiegelt sich natürlich in dieser glänzenden, glitzernden Wasseroberfläche des was ist das für ein Ozean? Der Pazifik, Atlantik?
Atlantik. Ja, ja, beziehungsweise, naja, das ist mehr zwischen, ja, naja, Miami und ist der Golf von Mexiko im Grunde genommen.
Ja.
Oder? Oh Gott, jetzt
rede ich, oh ja, ich jetzt, nur Blödsinn. Jetzt haben wir uns reingeredet.
Aber zwischen, naja, zwischen Kuba und Florida.
Empörte Hörer.
Das war aber vielleicht auch schon die
Tweets.
Karibik.
Selbst wir bekommen übrigens schon, wir sind schon auf einem Level an Fantum, wo wir schon empört sind.
Der Golf von Mexiko ist mehr so drin. Also ich jetzt, ach Gott, ja, das wird schwierig. Wir sind auch, Entschuldigung, ich hab dich unterbrechen.
Don't go there.
Ja.
Let's not go there.
Ja. Es ist Wasser. ja. Im Film, den ich übrigens auch sehr gerne mag, fährt Colin Firth dann irgendwann.
Colin Firth spielt nicht Deutsch, spielt nicht.
Colin Farrell, natürlich. Colin Farrell. Ja. Genau, jetzt habe ich noch verwechselt mit Will Ferrell. Das wäre auch witzig. Ja. Der wäre auch ein harter
Colin Firth und Will Ferrell als Tubbs und Crockett.
So Blackface. Oh, das wär,
ja, oh Gott.
Furchtbar. Nein, fährt dann irgendwann zu den Klängen von Moby doch mit dem Powerboot rüber nach Kuba.
Ja.
Ja. Und ja, seit Hemingway wissen wir, in diesen Gewässern gibt es viele Haie. Und Don Johnson war, glaube ich, Weltmeister im Powerboot-Fahren, aber das weiß auch jeder.
Ja?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Und deshalb fährt er da ein Boot
in. Ja, und Henry Hübchen war DDR-Meister am Surfen.
Wow.
Jetzt kommst du.
Jetzt packst du es aus.
Ja, weil mich das immer wieder fasziniert, dass einige berühmte Leute dann auch schon mal in ihrer Jugend in einer Sportart sehr, sehr gut waren.
In Folge 3, beziehungsweise Folge 2, wenn man den Piloten als eine Folge zählen würde, kommt übrigens Ed O'Neill vor. Du weißt, Al Bundy?
Ja.
Als Agent, der auch undercover arbeitet, aber daran zugrunde geht.
Ach.
Und der spielt es super.
Ja.
Das ist ganz, also wirklich eine tolle, tolle Rolle für ihn.
Schön.
Kein bisschen, erkennt man auch kein bisschen Al Bundy dran oder vergisst sofort, dass er eigentlich auch Al Bundy war oder ist. Nee, er ist ja, Modern Family ist jetzt eher seine Go-To-Rolle.
Fast noch größer jetzt eigentlich, ne?
Ja, naja.
Weiß man gar nicht.
Historisch nicht vielleicht, aber jetzt gerade.
Ja. Naja, und seine Frau als in Sons of Anarchy, ja.
Serie.
Seine, genau, natürlich.
Ja. Also jetzt auch nicht gut, dass wir, du müsstest aber den Schauspielernamen nennen. Weil das ist natürlich jetzt, chauvinistisch, Ed O'Neill zu sagen,
ja.
Al Bundy, aber nicht zu sagen, wer.
Ach so, Ed, natürlich ist ja die, oh. Du musst, ich habe mein Handy aus. Du musst das, you Google that shit.
Ja. Wie heißt sie denn? Peggy Bundy, ne? Das ist jetzt aber auch traurig, dass wir erst Peggy Bundy googeln müssen. Sie heißt, Achtung, Katie Sagal.
Mhm, das stimmt.
Ja. Ja.
Früher dachte die hat doch ein paar Musikalben rausgebracht. Die machte Musik auch.
Ja?
Mhm.
Okay, gut.
Und sie ist zusammen mit dem, der den Otto spielt in Sons of Anarchy. Das ist ihr wirklicher Mann. Und der hat Sons of Anarchy auch geschrieben.
Ja. Wie heißt der?
Das Spiel könnten wir jetzt noch länger spielen. Ja. Das weiß ich nicht.
Okay. Gut. Ja. Zu Mandalorian will ich nicht mehr so viel sagen.
Gut.
Ja. Interessiert. Also es bleibt weiter okay, man schaut sich's gerne an, aber es ist auch so, wenn es Mandalorian nicht gäbe, also mir fehlt noch die eine Folge, die ein bisschen rechtfertigt, warum es das Ganze gibt. Also
möge sie kommen.
Ja. Möge sie aber kommen. Das ist auch, glaube ich, meine Erwartung an den Film. Der Film muss jetzt rechtfertigen.
Haben wir jetzt Karten eigentlich?
Ich habe reserviert für Mittwoch.
Für Mittwochmittag, gut.
Ja, genau. Wenn du kannst, dann gehen wir.
Ja.
Ja.
13:40, gut.
13:30, aber wir müssen eher hin wegen Abholen reservieren.
Gut.
Ja. Also pass auf, da warte ich auch, der Film muss eigentlich rechtfertigen, warum es diese, also abgesehen von dem monetären Aspekt, ne, dem wirtschaftlichen Aspekt, dieser Film muss rechtfertigen, warum es diese Trilogie, diese neue, warum es die gab und warum die geil ist.
Gut.
Genauso wie ich sagen muss, dass die Prequels, so kacke sie teilweise waren, mit Revenge of the Sith, für mich dann doch noch gerechtfertigt haben, dass es diese Prequels gab, weil ich diesen Film eigentlich wirklich ganz gut fand und dann noch die Entstehung von, also die Transmogrifizierung von Anakin zu Darth Vader dann doch noch irgendwie einen versöhnlichen, also in Anführungszeichen versöhnlichen Abschluss gefunden hat.
Mhm.
Ja, also do your best, J.J. Abrams. Beziehungsweise, ja, ist ja schon passiert, aber.
Wir erwarten einiges.
Ja, genau. Was erwartest du? Nicht viel, oder?
Nicht viel, eigentlich nicht viel. Nee. Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich nichts.
Ich finde,
eigentlich erwarte ich, dass ich mit dem Trailer das Beste schon gesehen habe.
Ja, in dem Moment, wo man auch gehört hat, der Imperator ist zurück, hat man eigentlich schon seine Hoffnung ein bisschen begraben, dass es was ganz Cleveres wird, ne?
Mhm.
Ja gut, aber wir werden sehen, wir lassen uns positiv überraschen.
Gut.
Rüdiger, weißt du, was ich noch, eigentlich sind wir, hast du noch was zum Thema Kultur?
Nein.
Okay.
Nee. Nein, mach mal weiter.
Na, kastrier, kastei dich nicht.
Nee, kastei mich. Du, ich habe mir nur notiert, ich fand das ganz interessant, einen Artikel gelesen von einem Kinobetreiber über dieses, mit Netflix-Filme, die jetzt zum Teil im Kino kommen, wo man sich denkt, ja, aber Leute, warum denn? Es läuft auf Netflix, warum sollten die Leute ins Kino gehen? Und die Leute gehen ins Kino, weil sie zum Beispiel The Irishman am Stück sehen wollen, weil sie unter Umständen vielleicht gar keinen Netflix haben. Und die Kinobesitzer, also der sagt zumindest, ich glaube, es gehört im München-Kino, das ABC-Kino, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ich kenne die München-Kinos nicht so. Der sagte, die sind erstens voll und zweitens muss er viel weniger Geld an Netflix bezahlen für das, also was ich glaube, er nennt die Zahl 35% der Abendkasse, als er das zum Beispiel bei Disney tun muss. Und Disney macht so Sachen, also bei, zum Beispiel mit einem Film wie Le Mans, der sehr gut ist, sagt er, der aber nicht gut gelaufen ist.
Meinst du Ford versus Ferrari?
Ford versus Ferrari, genau. Ach so, heißt er im Deutschen, ja? Genau, ja.
Le Mans heißt er im Deutschen.
Okay, alles klar. Muss er 53% an Disney überweisen. Eigentlich wird er den gar nicht so furchtbar gerne zeigen wollen, weil er nicht voll ist. Aber er muss den zeigen, weil er, wenn er den nicht zeigt, kriegt er von Disney, Ford versus Ferrari ist Fox, gehört aber Disney, kriegt er nur, er muss den zeigen, weil nur dann darf er Eiskönigin 2 in seinem Kino zeigen. Und den muss er zeigen.
Ja, absolut, weil es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten wahrscheinlich.
Ja.
Wenn das Jahr vorbei ist. Ja, wow.
Interesting, ne?
Wow, ja. Und ich muss auch sagen, so im Nachhinein hätte ich so Filme wie Marriage Story echt einfach gerne im Kino gesehen.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, es lief nicht im Kino. Aber Irishman.
Doch, ich glaube, er lief im Kino, ehrlich gesagt.
Ja.
Also müssen wir mal nachgucken, das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber es ist halt, selbst Irishman lief in ausgewählten Programmkinos nur.
Ja.
Also das ist nicht so, dass man da irgendwie, dass der flächendeckend da läuft. Das kann man nicht sagen. Okay, ich habe was gesehen. Vor ein paar Wochen war Chris Martin bei der Howard Stern Show.
Mhm.
Und Chris Martin hat, he blew my fucking mind. Und zwar hat ihn Howard Stern gefragt, wie er so Songs schreibt, ne?
Ja.
Und dann hat er erzählt, wie er zum Beispiel Viva La Vida geschrieben hat. Ich bin kein Coldplay-Fan, also alles andere als das.
Ich auch nicht.
Ich mochte mal die ersten beiden Alben ganz gern, aber dann habe ich mich ein bisschen verabschiedet.
Mhm.
Und dann hat er erzählt, ja, er war irgendwo in Mexiko und dann hat er irgendwo auf einer, im Museum, glaube ich, stand irgendwie, ich glaube, es war ein Frida Kahlo Bild von Frida Kahlo von einer Wassermelone, wo drauf stand Viva La Vida. Und dann hat er das aufgeschrieben, weil er das gut fand und hat gesagt, das ist mal ein Songtitel von mir. Und hat aber, glaube ich, noch 8 Versuche gebraucht, um mal einen Song zu schreiben, auf den es gepasst hat.
Mhm.
Und kam er halt mit dem Song Viva La Vida und dann hat Howard Stern ihn halt gebeten, kann man alles auf YouTube anschauen, spiel es doch mal.
Mhm.
Und oder wie hast du das der Band vorgespielt? Also er kann es ja Klavier oder Gitarre, ich mach mal beides und so. Nee, spiel's mal auf der Gitarre. Und dann spielt Chris Martin, nimmt die Gitarre und macht hier Folgendes. Achtung.
Mhm.
Es ist das Handy runtergefallen. Und singt dann aber auch so: If I ruled the world, seas would rise when I gave the word. Also bla 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 bla. Und ich dachte mir, boah, das klingt ja irre. Wie kann man denn so, was ist denn das für eine, also da ist ja alles drin. Da sind die Streicher drin, da ist der Rhythmus drin. Es klingt total flott. Der Song macht ganz anders Sinn. Plötzlich verstehe ich den Text. Es geht um quasi den Untergang eines Alleinherrschers und Großkönigs irgendwie.
Mhm.
Alles hat Sinn gemacht. Plötzlich habe ich erkannt, was das für ein gut geschriebener Song ist. Und vor allem, also diese Gitarre, das hat mich umgehauen.
Ja.
Und ich habe wirklich lange, lange versucht, das nachzuspielen. Das irgendwie, den Groove, die Akkorde, alles hat nicht funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, dank YouTube, Internet, ich liebe dich, für sowas liebe ich das Internet. Die Gitarre ist in einer völlig crazy Open Tuning.
Ach so.
Also quasi Dis, Gis, C, Gis, Dis, C oder so ähnlich irgendwie. Und nur dann, aber dann muss man noch die Griffe dazu finden.
Mhm.
Und dann ergibt es so diesen Song, der anders gar nicht möglich wäre.
Okay.
Und
ich als Nicht-Gitarrenspieler, aber ja, klar, also die Gitarre, man muss sie auf eine besondere Art und Weise stimmen, damit man das so spielen kann.
Ja, okay. Genau. Und jetzt bin ich völlig begeistert von diesem Song. Ich singe seit Tagen nichts anderes.
Okay.
Ja.
Und es ist auch ein sehr schöner Film, ne? It Might Get Loud. Da setzen sich, glaube ich, Jack White, Jimmy Page und...
Nicht Chris Martin,
sondern von U2, wie heißt er? The Edge.
Ja.
Beieinander und reden über das Gitarrespielen. Und ich bin, wie gesagt, aber da macht... The Edge zum Beispiel zeigt nur was, wie er Gitarre spielt und wie er dafür sorgt oder wie er das erreichen will, dass, wenn er einen bestimmten Akkord spielt, bestimmte Obertöne alles nicht mitklingt. Und er macht gar nichts anderes, der Griff sieht aus wie bei anderen, aber er schlägt einmal die Saiten an, das ist ja lustig, es klingt wie U2. Es klingt sofort, ein Akkord, es klingt nach U2. Faszinierend. Also
es gibt noch was Nerdigeres.
Musiker sind Musiker.
Es gibt noch was viel Nerdigeres. Es gibt nämlich sogenannte Rig-Videos.
Ja, was ist das?
Da werden quasi, da stellen Stage-Techniker, stellen quasi die gesamte Gitarrentechnik zum Beispiel. Also die haben ja so Effekt-Racks.
Ja.
Hier ein Stimmgerät, hier ein Effektgerät, Multi-Effektgerät, hier ist das irgendwie. Und die Gitarre ist so, das habe ich für Ghost gesehen. Mhm. Das ist wirklich nerdy.
Ja.
Und da fiel mir was auf, wo der... Da sagt er so, und hier mein Stimmgerät, das ist der Hammer. Das ist eigentlich ein Stimmgerät, das tritt einen eigentlich gegen einen selbst an. Das ist so richtig, das ist ein fieses Stimmgerät. Weil in dem Moment, wo du die Hände von den Saiten nimmst und die Temperatur sich schon ändert an den Saiten, ändert sich schon die Stimmlage. So genau ist es. So fies. Und er zählt also auf, aber er sagt, das ist state of the art, das ist das geilste Stimmgerät ever. Zählt also auf und jetzt kommt das und kommt das. Und dann sagt er, und hier haben wir dieses alte Stimmgerät von Korg, bla, bla, ein totaler Klassiker. Und du fragst dich so kurz, hä, wieso noch ein Stimmgerät? Und dann erklärt das. Er meint so, ja, weil das obere Stimmgerät ist so präzise, das ist manchmal fast ein Antagonist in der ganzen Sache. Mhm. Und wenn das mal ein bisschen zu exakt ist und so ein bisschen spielverderberisch auch und zu klugscheißerisch, dann braucht es das gute alte Korg, was so ein bisschen sagt, hey, relax, beruhig dich mal ein bisschen.
Das sagt, wenn zu perfekt, lieber Gott böse.
Ja. Ist das ein Zitat?
Das ist ein Spruch. Wenn zu perfekt, lieber Gott böse.
Okay. Mhm. Ich wollte noch sagen du kennst doch bei Viva La Vida dieses I hear Jerusalem bells are ringing, Roman. Was singt er da?
Weiß ich nicht.
Die ganze Welt denkt, I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Okay. Weil man natürlich denkt, römisch-katholische Chöre, logisch.
Ja, aber er singt stattdessen
Roman Cavalry, römische Kavallerie.
The Seventh Cavalry.
Ja, und da muss ich sofort wieder an dich denken.
Ja.
Und jetzt magst du den Song auch.
Ein bisschen mehr.
Gut. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den Sopranos und ich muss dir sagen, ich habe auf...
Kommen wir jetzt zu den Sopranos?
Ja.
Wollen wir sie nicht hinten anstellen?
Achso, wir wollten sie hinten anstellen?
Ja.
Stimmt, wir wollen ab Staffel 2 die Sopranos immer ganz hinten machen und Fußball nach vorne ziehen.
Ja.
Damit die Sopranos nicht...
Schaffen wir es noch?
Ja. Ja, schaffen wir, aber ich muss trotzdem einen Übergang machen.
Gut, mach den Übergang.
Und zwar, ich habe Enough Said, den letzten Film mit James Gandolfini, auf Video gesehen. Mhm. Am Wochenende. Hast du den gesehen?
Nein.
Juliette Dreyfus, ne, aus Wieb, du kennst sie vielleicht.
Oder ja, klar, natürlich.
Aus
New Christine.
Zeitfeld.
Und Older New Christine.
Ja, kenne ich nicht.
Oh, das ist groß, das ist gut, sehr witzig.
Ja?
Ja.
Auf jeden Fall ein sehr charmanter Beziehungsfilm.
Ja.
Ein alter, ruhiger. Mhm. Natürlich sieht er in manchen Momenten aus wie Tony Soprano, aber eigentlich kann er sich schon da sehr freispielen. Mhm. Es ist wirklich eine wunderschöne, geduldige, liebenswerte und sehr echte Liebeskomödie.
Okay.
Über so Midlifer, die sich kennenlernen und sich fast, also es fast nicht schaffen, sich zu verlieben, aber dann irgendwie doch.
Okay, schön.
Wirklich ein ganz, ganz wunderbarer, warmherziger Film. Mhm. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu Fußball. Mhm. Rüdiger.
Ja, bitte.
Erstmal ein Lob ans ZDF. Ich habe gestern Nachmittag eigentlich zufällig eher Fernsehen geschaut und habe eine Reportage, eine ZDF-Sportreportage gesehen über Antirassismus im Fußball, wo Peter Fischer zu Wort kam, also der Frankfurt-Präsi, und auch so ein kleiner Anti-Tönnies-Beitrag, wo quasi so ein Rassismus-Experte gesagt haben, was für eine fatale Außenwirkung das hatte, das Zitat von Clemens Tönnies.
Ja.
Und sehr engagierter Beitrag, hat mich sehr gefreut. Aber jetzt zum Downbreak der Frauen. Der ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, falls man das noch sagt.
Gut.
Aber kann auch mal sein, ne?
Du, ja.
Kennst du selbst das Problem, ne?
Ich bitte dich.
Last Minute Downbreaks.
Mhm.
Pass auf.
Was für ein Spieltag?
Spieltag haben wir gar nicht gesagt am Anfang der Sendung. Spieltag 13 sind wir hier.
Mhm.
Wolfsburg verspricht und hält endloses Siegen und überfällt Duisburg mit einem 4:0, das ist schon eiskalt und nicht mehr cool.
Mhm.
Der war noch gut, fand ich.
Mhm.
Jetzt kommt's dicke. Kölle, ey Kölle, du Minch statt am Rinn, hast am Ende doch noch einen drin. Köln-Hoffenheim 0:1. Ja. Dieses Spiel, das war der Brüller, 3 Tore gleich von Essens Schüller, so heißt die Frau. Essen Sand 5:2. Ebenfalls ein Superstar ist Turbines Prasnica. Auch die schafft einen Dreierpack und fuckt Jena mit 1:6 ab. War gar nicht so schlecht eigentlich.
Ich finde auch.
Ja, bin überrascht.
Zieh durch, Bernie.
Aber jetzt kommt's doof. Freiburg und Leverkusen sind kein Paar, doch trennen sich trotzdem. Und zwar 1:1. Mhm. Auch nicht so schlecht. Frankfurt, also genau. Die Bayern können auch gewinnen, doch nicht so kraftvoll wie Wölfinnen. Deshalb bleibt am Ende auch mit halber Kraft bestenfalls Le Vizemeisterschaft. 2:3 gewinnt Bayern knapp gegen Frankfurt. Ja, und das war's.
Sehr gut.
Hey, besser, als ich eine Erinnerung habe.
Ja.
Wow. Ich bin quasi
du guckst mich auch immer so erwartungsfreudig an, sobald du einen
Satz hörst. Ja, weil du der dichte Papst, der Gedicht, der Lyrik, der Fußball,
Lyrik-Papst. Nee, aber ich kann doch nicht jedes, soll ich jedes Mal sagen, schön, also, ist doch, ich find's gut.
Nein, ich bin so aufmerksamkeitsbedürftig bei so Sachen, die ich nicht so oft mache, deshalb ignoriere mich einfach.
Nein.
Ignore my neediness. Ignore my lyrical neediness. Good. Okay, du bist dran, Rüdiger. Would you please break Spieltag, what the fuck?
15.
15, down for us.
Ich dachte, Bernie. Du würdest nie fragen. Ein Spiel voller schöner Momente. 4:2 gewinnt der FC Augsburg in Hoffenheim. Augsburg, eine Mannschaft der Stunde, Bernie. Trainer Schmidt lacht sich über Brennerpass-Prognosen kaputt.
Ja, zu Recht.
Ja, tja. Auch beim FC Bayern ist kurz vor Weihnachten alles in Butter. Flick, ein guter Trainer. Coutinho, kein Fehleinkauf. Und der Brennerpass, der beste Fußball-Podcast. Bayern Werder 6:1. Es geht eine Risse durch die Mannschaft. Mhm. In Köln. Und schon wird wieder gewonnen. Sogar gegen die Leverkusen. 1. FC Köln, Bayer Leverkusen 2:0. Und wenn ich noch einmal in irgendeiner Zusammenfassung hören muss, dass das Leverkusener und das Kölner Stadion 15 Kilometer auseinander sind und dass es näher beieinander ist als Union und Hertha.
Ja,
dann
we get it. We get it.
Gut. Trotz Unterschlagung von 2 Elfmetern gewinnt der BVB 4:0 in Mainz. Verloren, unentschieden, jetzt gewonnen. Klinsy pirscht sich ran. Hertha Freiburg 1:0. Union-Fan und Köpenicker Steffen Baumgart teilt sich mit dem Objekt seiner Liebe die Punkte. Paderborn, Union Berlin 1:1. There goes die Tabellenführung. Gladbach verliert in Wolfsburg 1:2. Und The Many Face Actor hat das gewettet und 13,25 Euro gewonnen, Bernie. Es läuft auf Schalke. Wow. Das muss an Nord Stream 2 liegen. Da sieht nicht nur Nübel rot. Schalke, Eintracht Frankfurt 1:0. Und der Nagelsmann. Der Nagelsmann. Ich fange nochmal neu an. Der Nagelsmann. Er kann es wohl nicht lassen. Erneut rot angedaunt am Spielfeldrand hat er sich sehen lassen. Sich sehen lassen konnte auch. Das ist wohl jedem klar. Das Spiel der Bullen, wo viel Rauch, bestimmt auch Feuer war. Das Feuer fachte Julian an. Da kann man doch nur hoffen, dass alle Jacken feuerfest. Sonst kann das schnell verpoffen. Ich sag's schnell in Zeitraffer. Das war auch eine Metapher. Leipzig, Mainz 3:0.
Sehr gut. Verdaunt, hast du gesagt?
Verdaunt. Ja, er trägt,
ist
das dritte Spiel hintereinander, wo er rote Daunenjacken trägt und jedes Mal eine andere. Das kann doch auch nicht so nachhaltig sein, Bernie.
Nee, aber so viele Jacken wie der hat, das kann sowieso nicht nachhaltig sein.
Das kann
nicht.
Ja, die Maßstäbe, du lebst und kaufst zu schnell, Julian.
Ja. Ja, be woke. Be more woke.
Woke. Wir sind zu woke.
Das ist ja ein bisschen passiert, was ich vermutet habe, dass Gladbach das nicht durchhält und Leipzig. Ja.
Genau. Und deshalb habe ich auch, und ich habe gedacht, Wolfsburg ist jetzt genau die richtige Mannschaft.
Ja, ich habe es auch gedacht.
Ja, und die Quote war auch ganz gut. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt wette ich mal. Und ich bin all in gegangen, Bernd. Ich habe 5 Euro gesetzt. Wow. 5 fucking Euro. Ich habe 2,5 Stunden gebraucht, um mein Tipico sei dabei. Und genau, wenn du, ist das überhaupt Tipico? Ja, ich glaube, es ist Tipico-Werbung, mal wieder zu reaktivieren und dann habe ich jetzt 13,25 Euro.
Du hast deine Tipico-Werbung reaktiviert.
Mein Account reaktiviert, okay. Entschuldige.
Ja. Die Werbung reaktiviert sich nämlich von selbst.
Das kriegt die ganz locker alleine hin.
Ja, auch von jetzt mehr denn je.
Auch ohne mich zu verifizieren.
Ja. Ja, ich habe gestern eine Mail bekommen, ich hätte Santa Claus Socken bestellt irgendwo in Amerika.
Mein Vater, habe ich dir doch die Woche erzählt, kriegt im Moment alle 3 Tage angeblich Briefe von Amazon, was alles auf sein Konto gekauft worden wäre, ohne dass mein Vater, ist relativ leicht zu identifizieren als Spam, du hast es direkt gesagt, als ich noch einen Schreck hatte, der hat überhaupt keinen Amazon-Account.
Ja, Das, ich habe auch keinen Account bei Santa Socks.
Das. Dann hast du es auch relativ schnell als Spam entlarven können.
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es eben meine E-Mail-Adresse ist in die Bestellung irgendwie reingerutscht.
Damit.
Die ging raus nach irgendwo nach England.
Aber glaubst du, dass es wirklich Spam ist oder ist da was schiefgegangen?
Klingt eher nach schiefgegangen. Also ich habe zumindest die Mail aufgemacht. Also wenn, dann wäre ich jetzt schon gefickt.
Ich habe mal von irgendeiner Arztpraxis eine Terminbestätigung gekriegt für einen anderen Rüdiger Rudolf. Mhm. Und die gab es dann wirklich. Das habe ich dann auch aufgeklärt und die haben sich sehr bedankt. Weil sonst.
Aber Entschuldigung, dass es einen anderen Rüdiger Rudolf gibt, das erscheint mir merkwürdig.
Mir auch. Ich habe es gegoogelt. Ist ein sehr sympathisch aussehender junger Mann, der, glaube ich, irgendwas. Der hat so einen richtigen ernsthaften Job. Da gibt es so Fotos von ihm mit Anzug. Ich glaube, der Versicherung, ich weiß es nicht.
Es gibt noch, glaube ich, zwei oder drei Bernie Meyers, also natürlich mehr, aber die im Internet so präsent sind.
Und die heißen auch richtig Bernhard Meyer und auch, ja klar, mit AY, sonst wird es
ja nicht erwähnen. Ja, ja, genau. Und einer davon, der macht so irgendwas über, ich glaube, es ist eine Art Bitcoin-Buch oder irgend sowas in der Art. Und lustigerweise, wenn man dann das googelt, also auch und Google-Bildersuche, du kennst ja noch dieses Foto, da warst du, glaube ich, dabei, als es entstanden ist, wo ich vor dieser Märchenhütte im Montbijou-Park sitze, vor diesem Bretterstab, also dieser Holzhütte und ein Foto mache. Und der hat in derselben Pose wie ich auch vor einem Holzhaus ein Foto.
Ja, und ich sag mal so, erst bringst du ein Buch raus über Bitcoins und dann ein gemachter Mann. Auch da erkenne ich, könnte man Zusammenhänge erkennen.
Ja,
also der hat die richtigen Geldglaubenssätze, Bernie.
Ja, das ist zu vermuten. Und deshalb setzt er auch auf seinen Namen als Marke, weil er denkt so, der ist, also ich habe die Glaubenssätze, er hat sie nicht.
Ja.
Das heißt, mein Bernie Meyer Brand wird das andere eh überflügeln irgendwann.
Wir sind genau gleich, wir heißen auch gleich, nur ich habe andere Glaubenssätze und
ich werde reich.
Übrigens die Märchenhütte, ne? Das ist eigentlich ein sehr erfolgreiches freies Theater.
Ja.
Ja, die müssen richtig einpacken jetzt im 31.12. Die hatten eh nur so eine Sondernutzung, haben wohl schon vor längerer Zeit also es wurde immer nur so geduldet, aber jetzt hat der Bezirk gesagt, nix da. Die haben natürlich Einspruch eingelegt, aber es sieht sehr aus, als müssten die aufhören.
Ja, wie unser Lieblingskino des Sinister.
Oh.
Da, einer der wenigen Gründe, noch in Berlin zu bleiben, denke ich manchmal.
Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist
ja,
schon...
Ja, ich übertreibe absichtlich.
Ja, das ist schon klar, aber es ist schon nicht unwichtig.
Ein Stück Heimat auf jeden
Fall. Also zum Beispiel wollen wir jetzt in Star Wars gehen.
Ja, das ist vielleicht unser letzter Besuch in diesem Kino.
Ja.
Ever.
Ich glaube, ich kaufe die große Tüte Popcorn.
Ja, Mensch, wir lassen da mal richtig krachen, oder?
Wir lassen es richtig. Ich glaube, die große Tüte Popcorn kostet 48 Euro.
Kostet eigentlich mehr wie das Kino.
Ja.
Also mehr wie.
Kostet 48 Euro, gibt es aber im Sparpack mit einem Softgetränk und im Kino drum bleibt man unter 100 Euro.
Okay. So, jetzt zu den Sopranos. Wir haben geschaut, die erste Folge der zweiten Staffel, A Guy Walks into a Psychiatrist's Office. Mhm. Übrigens, Folge 8 von, das ist kein Spoiler. Nee. Doch, ist schon ein Spoiler. Das klingt nämlich so ein bisschen wie die Folge 8 von Watchmen.
Ah.
Okay, aber gut. Das ist auch sicher eine Anspielung drauf. Mhm. Also hundertprozentig. Mhm. Aber lassen wir das mal.
Gut.
Lass dich überraschen von Folge 8 von Watchmen. Du hast eigentlich gesagt, du hast es als nicht so gute Folge in Erinnerung.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß...
Vielleicht kommt das erst noch.
Ja, aber ich glaube, ich weiß auch warum. Weil wenn du direkt aus Staffel 1 kommst und alles ist so erhitzt und aufgeheizt und du weißt nicht, wer ist die Ratte, jetzt wird Junior erschossen, Tony Soprano überlebt knapp und so.
Und ich sag dir noch was. Ich war damals noch nicht... Das war im Grunde genommen... Das war mein Beginn mit Serien gucken. Ich wusste, dass dieser... was wir eben gesagt haben, es ist ein Staffelanfang.
Ja.
So, das man kriegt was offeriert, das Menü wird ausgelegt.
Genau.
So, da war man noch nicht so gewöhnt.
Ja, Alan Sepinwall nennt es in seinem Buch, die Folge muss was machen, was eher Housekeeping. Er muss mal sein Haus in Ordnung bringen. Er muss mal quasi aufräumen und gucken, wer ist neu, wer kommt zu Besuch, um wen geht's in dieser Staffel. Als eine Sortierfolge nennt er das.
Ja.
Und ich finde, das trifft sehr gut.
Ja.
Aber es ist eine sehr gute Sortierfolge.
Absolut.
Es fängt, abgesehen von einem kurzen Gag mit Christopher Moltisanti's Stockbroker-Examen, bei dem er nicht anwesend ist, sondern sich so ein asiatischer Checker-Typ meldet, als er aufgerufen wird, fängt es eigentlich an mit einer sehr schönen Montage zu Frank Sinatra, was so ein bisschen den Status quo zeigt, aber auch was passiert ist. Tony ist jetzt Boss, oder besser gesagt Street-Boss, weil der eigentliche Boss ist, Onkel Junior ist im Gefängnis. Seine Therapeutin Dr. Melfi ist umgezogen in ein Motel.
Mhm.
Ja, die Kinder haben sich ein bisschen verändert. AJ achtet jetzt auf seine Frisur. Ja, und das Wichtigste am Ende der Montage, Pussy ist zurück. Pussy taucht plötzlich in der Einfahrt von Tony Soprano auf und sagt, er hatte Ärger mit seiner Frau und seinem Rücken und war in Puerto Rico in einer Klinik.
Zur Reha.
Ja, zur Reha und hat da auch noch jemand kennengelernt.
Ja.
Und, aber jetzt ist er wieder dabei.
Auch wie du es jetzt nochmal sagst, Bernie, es klingt wirklich nicht sehr glaubwürdig.
Ja,
ich würde dir auch nicht glauben.
Ja, aber es ist auch so, als sie sich dann so wieder vereinen, dann ist das, dann tritt das zutage, was man bei Tony Soprano ja oft sieht, nämlich so eine einzigartige Mischung aus Bedrohung und Zuneigung.
Ja.
Liebe und Tod irgendwie. Mhm. Alles schwingt mit in Tony
Liebe Soprano. Und Tod, Bernie, sehr schön.
Ja. Und ja, also ich habe ja immer noch, mir dämmert es ja nur so, wie es mit Pussy weitergeht. Ich weiß es nicht ganz sicher, deshalb kann ich es doch relativ unschuldig sehen.
Mhm.
Aber genau, ich glaube, am Ende passiert das, was jetzt dir auch gerade passiert ist, als man sieht es ihm auch an, als sich Tony nochmal das, als Pauli zu ihm kommt und sagt, ich habe es nochmal gecheckt, das gibt's alles wirklich, der war in der Klinik, es gibt da Unterlagen, bla bla bla. Und erzählt ihm das nochmal kurz. Ich glaube, da denkt Tony dasselbe wie du. Obwohl Pauli sagt, alles, er hat alles gecheckt, hat dafür gibt es Belege, dass er in der Klinik war, denkt Tony, das klingt schon sehr unglaubwürdig. Gut, wir werden sehen. Ansonsten muss man sagen, Tony räumt auf als Boss. Es gibt so einen Typen aus der entfernten Sopranos-Crew oder Umfeld, der so ein bisschen ablästert über ihn. Der wird gleich mal umgeschossen.
Naja, und weil er jetzt die Geschäfte für Junior übernommen hat.
Ja.
Genau.
Aber also es ist schon klar, dass der neue Boss zeigt so ein bisschen Kante, oder? Kann man sagen?
Ja,
auf jeden Fall. Kann man das sagen? Okay. Christopher ist jetzt in einem Börsenmanager, als Börsenmanager.
Mhm. In so einer Brokerbude.
Ja, genau. Und hat auch zwei Angestellte, die...
Die offensichtlich, das sind so Mafia-Karrieristen.
Ja,
ich glaube, genau. die wollen nach oben.
Ja, genau. Diese Leute verprügeln mit heißem Kaffee überschütten.
Ist lustig. Einer von denen macht sowas, der sieht auch sehr kantig aus, sehr muskulös. Die hauen einen zusammen und dann steht er so in der Mitte des Raums und die fragen so ins Großraumbüro hinein, hat sonst irgendjemand ein Problem? Und natürlich alle fangen an, hektisch auf ihrem Computer einzutippen und zu telefonieren. Und dabei hält er die Hände so nach außen, so nach dem Motto, wenn einer was will, kann er kommen. Und es ist so eine Mischung aus, es doppelt sich so. Ich glaube, dass der Schauspieler, aber auch die Rolle, beide in diesem Fall gedacht haben, das wollte ich schon immer mal machen, diese Geste.
Mir war die Szene auch ein bisschen zu slapsticky.
Ja.
Es war gut, wozu sie geführt hat, war dann gut, dass Christopher eigentlich einen Anschiss von Tony Soprano kam, der ihn am Kinn packt wie einen jungen Hund.
Mhm.
Und Christopher aber als Folge dann sich diese Mafia-Typen noch weiter ranzieht, statt sie wirklich
zu bestrafen. Und das besser macht als erwartet.
Ja.
Viel besser.
Ja, und zwar eben nicht so macht wie Tony.
Ja.
Nicht so wie Tony, mit einer ganz anderen, einer besseren Pädagogik, als Tony ihn behandelt hat.
Und lustigerweise hat man das Gefühl, ach, sieh mal an, er hat sich zwar gedruckt vor diesem Börsenseminar, das hat er nicht gemacht, aber er kann eins zu eins Dinge, die er in seinem Mafia-Leben gelernt hat, auf die Börsengeschäfte übertragen. Es funktioniert sehr gut. Er hat offensichtlich auch die, wir bleiben im Bild, richtigen Glaubenssätze, Bernie.
Das habe ich auch bei Miss Moneypenny gelernt,
ja.
Dass man sich ruhig mal die Börse näher anschauen kann. Es ist nicht so schwer, da Geld zu machen.
Das ist mir beigebracht. Ich habe geschworen, dass du das völlig ablehnst.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es mache.
Ja, okay. Ach so.
Ich erwähne nur, dass sie es erwähnt hat.
Naja, ich sage ja auch nicht, dass du es jetzt machen wirst, aber ja, interessant. Ich habe neulich darüber nachgedacht, was du wohl über Aktien denkst.
Ja, ich bin da eher neutral, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich habe mal einen Vortrag gesehen über unser sklavisches Verhältnis zu Wachstum und warum das schädlich
genau.
ist.
Ja, das Ding,
ja.
Genau.
Ja, das sehe ich schon auch so. Und das ist natürlich die Börse ein wichtiger Teil von dem Problem.
Natürlich.
Aber an sich sehe ich es neutral.
Mhm.
Okay. Was sagst du zu Silvio Dantes Pacino-Imitation?
Sind genau richtig. Sie sind, finde ich den Fakt lustig, dass Mobsters sich lustig machen über Mafia-Filme. Diese Ebene hat man ja immer bei den Sopranos.
Aber sie gleichzeitig auch bewundern.
Ja, sie sind auch Fans, offensichtlich. Also sie kennen es anscheinend auch in- und auswendig.
Hm.
Sind Zitate aus verschiedenen Filmen, ist immer Al Pacino. Und es ist gut, aber es ist auch nicht zu gut.
Genau.
Ja.
Ja. Zu gut wäre fast verdächtig, ne?
Genau.
Dann wird man zu sehr den Schauspieler hinter dem Charakter sehen vielleicht. Ja, fand ich auch sehr gut. Ah, jetzt ist was Wichtiges passiert. Janice ist da, ne?
Ja.
Tony Sopranos durchtriebene Schwester.
Da hast du sehr spontan reagiert und hast gesagt, die hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht.
Nee, aber es ist ein bisschen wie Livia, ne? Bei Livia habe ich auch schrecklich, also Toni Sopranos Mutter habe ich auch schrecklich in Erinnerung. Ja. Aber jetzt, wenn ich sie sehe, finde ich sie wahnsinnig gut und auch wahnsinnig witzig zum Teil.
Ja, ja.
Und ich glaube, so geht es mir jetzt auch bei Janice auch, dass ich ein bisschen mehr zu schätzen lerne, was die Schauspielerin da leistet, wie die den Plot vorantreibt und was sie für ein wichtiges
Element ist. Und ja, was sie nochmal für eine neue Farbe in dieses Leben von Toni Soprano reinbringt.
Ja, aber und auch ein bisschen die spirituelle Nachfolgerin von seiner Mutter ist. Das muss man schon auch sagen, ne?
Und, ja. Und auch wie er sie durchschaut und, oder, was ich glaube, ich bin sicher, er durchschaut sie. Und wie sich das aber trotzdem bestimmt noch ein paar Folgen weiterentwickeln wird.
Meinst du, durchschaut sie, weil er sie hinter fotzige Schlampe nennt?
Nee, er durchschaut, weil er zu Kamala sagt, pass auf, sie ist jetzt hier und sagt, sie will sich um Mama kümmern, aber ja, eigentlich möchte sie Bargeld haben, um dieses beknackte $400 Auto zu reparieren, um es zu fahren, um, was ich weiß, noch einen Anteil zu kriegen, wahrscheinlich von dem Haus, das verkauft werden soll. Ja,
ja, ich mache nur einen Scherz. Hinter fotzig hat nichts mit dem,
genau, ja, ja.
Mit Fotze im Sinne von weiblichen Geschlechtszahl zu tun, auf Bayerisch heißt es hinterlistig.
Hinterlistig, ich weiß, ja.
Genau, und es wird auch interessant sein, wie er natürlich auch, wie bei seiner Mutter, verpflichtet ist, an der Oberfläche ein gewisses Verhältnis zu wahren, aber eigentlich
auch für den Rest der Familie?
Ja, schon weiß, wie sie ihm schadet.
Ja.
Und Tonis süße Schwester Barbara lernen wir auch kennen.
Ja, die ist toll.
Ja, aber die kommt nicht oft vor, oder?
Die kommt nicht, nee, ich kann mich nicht erinnern.
Gut.
Und einen sehr schönen Moment hat Meadow auch, wo sie irgendwann mal ganz sarkastisch zu ihm sagt, Papa, wie schaffst du es nur so hip zu bleiben?
Ja, weil er zu AJ sagt, weh, ich sehe diese Grunge-Hosen bei dir, dann fliegst du raus und dann sagt sie so, unglaublich, wie sehr du,
herrlich,
wie sehr du den Zeitgeist kennst, Papa, übersetzt. Ja, und Melfi trifft da auch wieder am Ende, ne?
Ja.
Und da sagt Melfi einen Satz, der bisschen fast aus Zuschauersicht irgendwie kommen könnte. Er sagt so, how many more people have to die for your personal growth? Mhm. Also Melfi ist sehr woke jetzt eigentlich an dieser Stelle. Was sie das persönlich gekostet hat, aber was auch andere Leute das gekostet hat, dass sie quasi, was wir in der ersten Staffel oft besprochen haben, dass sie so die Enablerin, die Tony zum besseren Killer und Mafia-Boss
macht. Sie will sich nicht so zum Erfüllungsgehilfen machen.
Und da ich ja nicht mehr genau weiß, wie es weitergeht, bin ich jetzt tatsächlich ich erstaune, weil ich weiß ja einfach, dass selbst in der letzten Staffel Tony noch mit ihr zu tun hat, wie sie mit der Prämisse jetzt eigentlich ihn noch weiter seine Therapeutin sein kann. Da bin ich fast ein bisschen gespannt, wie das funktionieren wird dann.
Ja. Ja. Es ist auch wirklich sehr schön, wie dadurch so ein Vakuum bei Tony entsteht. Er weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen, nachdem das passiert ist. Er fährt nach Hause und es ist fast so ein Loriot-Moment zwischen ihm und Carmella zu Hause. So, was machst du denn? Er ist zu Hause. Sag, was machst du? Er so, nichts. Ja, aber wie, du kannst doch nicht nichts machen. Also so, und sitzen so ein bisschen awkward beieinander und naja gut, Tony hat wahrscheinlich auch die Figur, die er hat, weil er dann in solchen Momenten einfach mal was isst.
Ja.
So, aber es ist so seltsam, aber auch intimer Moment zwischen den beiden.
Ja, ist ein gutes Ende.
Es ist ein sehr gutes Ende. Die Stimmung ist eine sehr spezielle gute Stimmung, ja.
Gut, damit sind auch wir am Ende, oder?
Hoffen wir, dass wir jetzt auch eine gute Stimmung erzeugt haben.
Ja.
Also, bist du relaxed von deinem Kaugummi?
Ja.
Ein bisschen, ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Ich habe schon.
Ich könnte mich hinlegen jetzt.
Ich bin ganz, nicht mellow, ich bin ganz mellow.
Du,
Ja.
Also, wer uns unterstützen will, supporten, der kann es natürlich tun. Der schreibt mir eine Mail für Bankverbindungen unter bernie.meier@gmail.com, aber unter derselben Mail kann er natürlich auch sich per PayPal erkenntlich zeigen. Und wir wissen es sehr zu schätzen, wir melden uns bei allen zurück, mit ganz viel Liebe und...
Weil wir jetzt auch, was Geld angeht, die richtigen Glaubenssätze haben und weil wir sehr gespürt haben, dass Geld Energie ist. Und was wir mit dem Geld machen...
Geht auch hier nichts an.
Nee.
Nein, das war ein Scherz.
Weiß ich doch. Nee, aber mit dem Geld ist erstmal nur das, was ist Geld und Energie. Und es ist bei uns gut aufgehoben.
Ja, es geht natürlich auch in die Podigee-Kosten, die monatlichen.
Zum Beispiel.
Das darf man nicht vergessen.
Natürlich.
Ja. Und dann landet es erst bei uns, wenn das abgezogen ist.
Und das Wettding von mir, das dürft ihr nicht so ernst nehmen.
Tschüss.
Tschüss.
Liebt uns.
Liked uns.
Rated uns.
5 Sterne.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Das ist der Brennerpass. Alles nur für Massengeschmack.
Bam.